Rampensäue frisch geschlachtet. Die schönsten Bühnenkatastrophen erlebt und erzählt von Michi Altinger und Alexander Liegel. Folge 27. Under Pressure. Zu Gast Carsten Keil.
Und die Mülltonne war wie so ein Resonanzkörper, weil dann hat der Magen angefangen zu brodeln durch diese Kamelköttel.
Uli Bauer.
Also es war ein Riesensaal, rappelvoll mit J-Ulern in Dirndln und Lederhosen.
Norbert Heckner.
Der Seppel mit der Witwe Schlotterbeck haben rumgeknutscht und der Kasperl und der Wachtmeister Dimpfelmoser haben auch rumgeknutscht.
Und 7 Fässer Bier.
Ja, Alex, das ist ja heute eine ganz brenzlige Folge.
Ja, eine Folge, die einen fast erdrückt.
Folge 27.
Ja, 27. Ja. Die Besten.
Sterben mit 27. Mit 27. Ja. Wir sind jetzt im Club der 27. Also, wir haben keine Drogen am Tisch.
Wir sind nur minimal älter.
Ja.
Und haben das auch überstanden. Aber die Folge ist 27.
Ja, Gott. Wahnsinn. Das ist schon wirklich, man jagt so einen kalten Schauer über den Rücken. Ja, und deshalb ist auch der Titel für heute sehr passend, Under Pressure.
Under Pressure.
Und geklaut also von einer zünftigen Unterhaltungsgruppe.
Kapelle.
Immer wieder auch im Bierzelt.
Die irgendwas mit der Königin zu tun hat.
Ja, genau.
Ja.
Ja. Druck. Es gibt verschiedenen Druck. Es gibt Erfolgsdruck, es gibt den Druck im Körper, es gibt den Druck, den man sich selber macht.
Ja.
Es gibt den Pressedruck.
Pressedruck. Der ist einem bestimmend in diesen Jobs natürlich immer wieder, weil die einem Angst machen können und weil die einen also nur scheinbar in der Hand haben.
Ja, das kommt. Bei mir kommt es immer darauf an, ob jemand schreibt in der Gegend, wo ich gerade wohne, oder ob es weiter weg ist. Weil dann fährst du hin, dann spulst, dann wirst du verrissen, dann fährst du wieder heim, kann der Wurscht sein.
Dann hat man die als originelle Geschichte vielleicht.
Ja, und außerdem Presse ist tatsächlich, also es tut mir leid, das so sagen zu müssen, ist tatsächlich auch nicht mehr so wichtig wie früher, muss man sagen. Also früher, wenn du einen Verriss bekommen hast, dann hat das bedeutet, dass das auch Auswirkungen auf deine Besucherzahlen hat. Aber jetzt, wenn irgendwo jemand einen guten Post macht oder was Witziges von dir ins Netz stellt, dann egalisiert das eigentlich jeden Verriss.
Das kann durchaus sein, aber natürlich geht es auch um, welches Publikum dann kommt und welches nicht kommt. Wenn man Junge hat, dann ist das überhaupt kein Problem.
Ja.
Wenn sie älter und ich weiß nicht, ob ich alt, wenn das Publikum so alt ist wie ich, dann wird es enger, aber es klar, ist egal, es ist viel aufgeteilter, viel kleinteiliger.
Ja, aber der Spruch, ich habe ja neulich in meiner Süddeutschen über sie gelesen, der ist schon sehr veraltet.
Ich höre ihn noch, weil ich veraltete Menschen
kenne.
Ja, das ist ja völlig in Ordnung.
Aber
ich muss mal ganz kurz selber zusehends.
Entschuldigung, ich muss hier kurz niesen.
Das war der Druck in meiner
Nase. Das ist der Frühjahrsdruck.
Ein Frühjahrsdruck.
Ich habe so eine kleine Allergie, eine kleine Frühjahrsallergie. Ist ein Zitat aus welchem Film ist es? Könnten Sie bitte das Fenster zumachen? Ich habe eine kleine Frühjahrsallergie.
Indien.
Sehr gut. Ah, jetzt habe ich gemerkt, wie du unter Druck warst.
Du kannst das auch und mich unter Druck setzen. Ich weiß das.
Ja, aber bevor der Druck zu stark wird, lass uns doch bitte zum ersten Gast
kommen. Kollegen.
Carsten Keil. Es ist uns eine große Ehre. Carsten Keil, der ist jetzt gar kein Beispiel für Erfolgsdruck, weil der hat Caveman über 2000 Mal gespielt.
Ja, in Hallen über Hallen.
Ja.
Die Halle das rauf sowieso. Und Hallen runter. Also,
und der hatte da auch keinen Druck mehr, weil es war eh voll.
Ja.
Die Leute waren eh begeistert. Und den Text, glaube ich, wenn man es mal 300 Mal gespielt hat, der läuft dann irgendwann auch von selber. Dann kommt der Druck vielleicht irgendwann einmal von woanders
her. Von ganz woanders her.
Carsten Keil.
Tollwood Festival. Caveman gespielt, 600 Leute drin, ausverkauft. 3 Stunden später stellen wir fest, dass 2 Tage vorher der nette Security leider irgendwie Norovirus verseuchte Weißwürst präsentiert hat. Das heißt, ich gehe auf die Bühne mit hinten Running Shit, wahnsinnige Panik, habe mit Po-Falten zusammengekniffen, vorne aber wahnsinnige Magenkrämpfe. Das heißt, es war eine Mischung aus gebückt wegen den Krämpfen und hinten aber wieder zusammengekniffen. Also, weil es war zu spät, man konnte nicht mehr absagen, kein Kollegen, Ding mehr. Und ich hatte noch von Tumler einen der Marktchefs sogenannte Kamelköttel bekommen. Das hat er in Afrika mitgenommen. Der sieht wunderbar, der ist ein alter Magen, das ist super. Und so nach 30 Minuten, ich sitze ja manchmal auf einer Mülltonne bei Caveman, ich bin die ganze Zeit auf der Mülltonne gesessen, weil ich dachte, okay, dann ist das hintere Problem gelöst. Aber dann waren die Krämpfe wieder stärker und die Mülltonne war wie so ein Resonanzkörper, weil dann hat der Magen angefangen zu brodeln durch diese Kamelköttel. Und dann Pause, dann haben mich alle komatös da, Carsten, schaffst du es doch so eine Spritze? Ja, geht schon. Und dann die zweite Hälfte gespielt, irgendwie habe ich es hingekriegt. Und das Witzige war, das war eigentlich eine Lüge, weil danach tosender Applaus, die Leute haben gespielt, irgendwas stimmte nicht, aber sie wussten nicht was. Es war einfach Ding, die haben applaudiert und ich habe wirklich nur, nicht aus Rührung oder irgendwas, nur aus Erleichterung, aus körperlicher Erleichterung, dass ich diesen Abend geschafft hatte, schossen mir die Tränen aus den Augen und ich weinte und das Publikum war immer euphorisch, weil ich dachte, mein Gott, er ist gerührt, weil wir applaudieren, und ich war einfach nur, ich habe es überlebt, ich kann nicht auf Toilette, ich habe es überstanden, das war...
Ja, ich glaube, da muss ich mich kurz entschuldigen für die vielen Nebengeräusche. Das habe ich nämlich aufgenommen in der BR-Kantine im Studio Franken in Nürnberg. Da saß man gerade in lustiger Runde und dann dachte ich mir, jetzt ist er gerade so gut drauf, jetzt packe ich ihn, jetzt soll er seine Geschichte erzählen. Und er hat das wirklich sehr, sehr fein getan, aber der Nebentisch war leider nicht zum Schweigen zu bringen.
Aber es klang sehr, das klang sehr aus dem Leben, sehr schön.
Weißt du, das waren unsere Kameraleute, die am Nebentisch saßen, weil wenn man die verärgert, dann wird man vielleicht ein bisschen anders ins Bild gesetzt, als man sich wünscht. Das
muss
nicht
machen.
Die kann man nicht machen. Ja, der körperliche Druck.
Der körperliche Druck. Ja, es gibt da viele Beispiele. Also mir fällt da nur ein kleines Beispiel, aber was wahrscheinlich sehr verbreitet ist in unseren...
Also man kann sagen, der körperliche Druck, der muss ja nicht nur unten rum sein.
Nein, natürlich nicht. Natürlich. Und der ist, also ich meine, sehr verbreitet in unseren durchaus alkoholaffinen Kulturkreisen, weil...
Was meinst du da
genau? Ich meine, diverse so Getränke, die man ja durchaus zu sich nimmt und was ja auch gesellschaftlich durchaus anerkannt und
wichtig ist. Heute kifft man ja mehr.
Wird mehr gekifft, da weiß ich nicht genau. Wie gesagt, habe ich nie gescheit geübt.
Ja.
Man muss das üben.
Du hattest auch keinen wirklichen Zugang dazu. Aber ich glaube, junge Kollegen heutzutage, die sind da viel affiner und sind da
und
viel
mehr. Ein armer Kerl muss das immer mit Alkohol erledigen.
Ja,
und auch damals haben wir beide zusammengespielt, vor vielen Jahren in der Lach und Schieß.
Ja.
Haben wir gespielt und am Abend vorher war eine fröhliche Feier. Ich glaube sogar im Lustspielhaus, weil da gab es immer wieder lange, bis heute gibt es da lange Feiern.
Ich glaube, es war Geburtstag.
Feiern.
Wir hatten keine Chance, wir mussten trinken, weil das war der Geburtstag von Steffi Rosner.
Es könnte
einer der liebsten Menschen, die es überhaupt im Kabarett-Comedy-Bereich gibt. Also ohne die stünden wir alle in München nicht auf der Bühne.
Nee, da würden wir herumstehen.
Und wenn die Geburtstag hat, dann sauft man einfach auch für sie.
Ja, man, das war, das haben wir auch damals, die hat im November Geburtstag und dann ging das lang und ich glaube sehr lang und ich habe gedacht, oh Gott, da muss
ich
spielen.
Und kurz davor hatte ich Geburtstag, glaube ich.
Ich glaube,
das war so ein Marathon.
Das war
so ein bisschen so,
Jedenfalls, war da dann das Problem abzusehen, oh Gott, ich muss ja dann spielen, oh Gott, wieder ausruhen tagsüber, ruhig bleiben, mir ist noch schwindelig, mir ist noch ungut, ja, es wird schon und dann kommt die Bühne dazu, dann kommt Adrenalin wird ausgeschüttet und das ist eine Zauberdroge, eine Zaubermedizin.
Das Beste überhaupt.
Und plötzlich
geht's.
Kommt man durch. Und
man schwitzt ein bisschen mehr als sonst.
Man ist ein bisschen anders.
Man riecht den Kollegen ganz anders.
Aber das ist...
Das bleibt aber unter uns.
Das bleibt ja dann oben auf der Bühne. Und ich habe es geschafft, das Ding durchzustehen mit all diesen Nachwirkungen. Ich habe es geschafft. Und dann haben wir uns aber verbeugt.
Ja.
Und das Verbeugen mit dem Kopf nach unten, das war verheerend. Umgefallen bin ich gerade nicht. Ich habe mich wahrscheinlich an dir festgekrallt und gelächelt und wieder hochgekommen.
Nur noch Sterne gesehen.
Genau, Sterne gesehen. Und das Bücken war das Problem. Ja. Ich glaube, ich habe beim zweiten Mal dann Knicks gemacht. Ich habe mich dann als Dame gefühlt und Knicks gemacht.
Ich glaube, ich habe dich geknickst.
Ja, irgendwas.
Ich bin irgendwie von hinten mit dem Knie in die Kniekehle rein.
Das war genug. Das war eine Art Dankesbewegung.
Ja, aber das ist auch der Klassiker. Ne? Man entspannt sich schon. Ich habe den Abend hinter mir. Es ist alles gut gegangen. Dann dann geht auch das Adrenalin schon mal runter wieder, ja. Die Zauberdroge ist plötzlich weg und dann macht der Körper genau das, was ihm eigentlich zustünde.
Was
ihm zusteht,
aber ja. was er auch soll, machen soll eigentlich.
Ja, ja, also ist eigentlich ein Zeichen dafür, dass du eigentlich ein topfitter Typ warst.
Ja, das war auf jeden Fall.
Das würde heutzutage ganz anders ausschauen. Das,
naja, man versucht sein Bestes, oh Gott.
Oh mein Gott. Ja, Druck.
Druck.
Druck Pressure. Auch Pressure. Druck und Bier ist sehr gut.
Also ja,
wenn wir beim ja. Saufen waren. Da hat der Kollege Uli Bauer, kennt man als Double von Christian Ude,
ja, und
Ex-Bundeskanzler
aus von München. Vielen Kabarettprogrammen auch schon früher.
Ja, ja.
Genau, Christian Ude, Ex-Bundeskanzler, ja, genau. Münchner Kanzler.
Ich habe sogar mit ihm 2 Jahre lang in einem Ensemble gespielt, das hieß Münchner Lach- und Schießgesellschaft. Ja, kennt man heute eigentlich gar nicht mehr. Warum nur? Nein, ich finde, es ist Zeit. Das
Ensemble gibt es ja noch und die sind wirklich super.
Ja, das wollen wir. Das ist
mit dem Haus gibt es Probleme.
Das ist ein trauriges Kapitel.
Das Haus ist ein trauriges Kapitel, aber das...
Ich kann auch genau sagen, wer schuld ist.
Aber nee, dann heulen wir alle. Dann haben wir alle diesen Druck der Träne.
Wer sicher nicht schuld ist, ist Uli Bauer.
Als Nockerberg-Double von OB Christian Ude wurde ich auch immer wieder mal für alle möglichen Firmen, Feiern und Veranstaltungen engagiert, um erstmal eine extra dafür geschriebene Ude-Rede zu halten und danach ein Fass Bier anzuzapfen. So auch 2016 zur Jahresversammlung der Jungen Union in Bayern. Ich glaube, es war in Bad Tölz, ich weiß es nicht mehr so genau. Ich hatte auch kein Problem damit, für die CSU aufzutreten. Die saßen ja auch immer auf dem Nockerberg im Publikum. Also es war ein Riesensaal, rappelvoll mit J-Ulern in Dirndln und Lederhosen. Super Stimmung. Vor mir hielt Ilse Aigner eine Rede und nach meinem Auftritt sollte Edmund Stoiber auf die Bühne kommen und ich sollte ihm wie auf dem Oktoberfest die erste frisch gezapfte Mass überreichen. Quasi von Alt-OB zum Alt-Ministerpräsidenten. Stoiber war vorher allerdings noch auf einer anderen Veranstaltung. Okay, ich halte meine Ude-Rede, singe meinen Fast-Wiesen-Hit, die Anzapfpolka, alles super und will gerade meines Amtes walten. Da drückt mir einer einen Zettel in die Hand auf der Bühne. Stoiber kommt 10 Minuten später, ich soll noch weitermachen. Ich denke mir, die spinnen wohl, wo soll ich jetzt nur einfach 10 Minuten aus dem Hut zaubern? Mein Auftritt war genau getimt und ich hatte keinen Text mehr. Okay, habe ich halt angefangen zu improvisieren, irgendwas gelabert von Wechsel und Schlägel und Fassel und was weiß ich nicht alles. Jeden Satz habe ich noch mehr in die Länge gezogen als Christian Ude eh schon. Ja, und irgendwann ist mir überhaupt nichts mehr eingefallen, da habe ich halt einfach angefangen anzuzapfen. Normalerweise kein Problem, mir hat es ja sogar der Oberanzapfer von Paulaner beigebracht, der alle Münchner Oberbürgermeister trainiert hat. Also ich hau mein routiniert mit 2 Schlägen den Zapfhahn, also den Wechsel in das Fass, dreh auf, es kommt kein Tropfen Bier. Riesengelächter. Naja, gut, denke ich mal, vielleicht ist der nicht gescheit drin, der Zapfhahn, haben wir halt nochmal drauf. Nix. Na, liegt oben auf dem Fass, habe ich gesehen, das Lüftungsventil, das haut man normalerweise erst viel später rein, damit das Bier wieder läuft, wenn weniger drin ist. Na, denke ich mal, naja, gut, vielleicht bringt das was, haut man das Ding halt auch noch rein. Hab natürlich alles Ude-mäßig kommentiert. Der Effekt von diesem Lüftungsventil, das ich dann da reingedroschen habe, war, dass plötzlich wie aus einer Ölquelle eine Bierfontäne in die Höhe geschossen ist und sich über die Bühne und die vorderen Reihen samt Ilse Aigner ergossen hat. Der Saal hat getobt. Dann kam sofort der Wirt mit einem neuen Fass auf die Bühne und hat gemeint, er kann mir jetzt zeigen, wie man richtig anzapft. Aber er ist genauso gescheitert, natürlich von mir hämisch kommentiert. Also ich war wenigstens rehabilitiert, es lag wohl nicht an mir, sondern an den Fässern. Aber die Bühne war völlig überschwemmt. Die Stimmung war am Kochen und in dieses Chaos kam dann ausgerechnet Edmund Stoiber. Die 10 Minuten hatte ich allerdings somit perfekt überbrückt. Dann fiel mir ein, ich muss dem Edmund Stoiber ja noch die erste Maß Bier überreichen. Ich hatte aber keine. Nein, da habe ich einfach gesehen, dass da auf dem Fassel drum, da, die haben so einen Rand oben rum, dass da noch so ein paar Zentimeter Bier schwimmen. Ja? Dann habe ich einfach einen leeren Krug durch diese Soße auf dem Fass gezogen und ihm diese Norgalmass dann überreicht. Also die Leute haben nur noch gegrölt. Stoiber hat ziemlich säuerlich gelächelt und dann versucht, in diesem Biersee stehend eine ernsthafte politische Rede zu halten. Völlig umsonst, es herrschte nur noch Ballermann-Stimmung. Und ich glaube nicht, dass der, der mich damals engagiert hat, in der CSU noch Karriere gemacht hat.
Zum Thema Bierfass fällt mir sofort eine Geschichte, eine ganz, ganz eine alte Geschichte von mir.
Es gibt keine alten Geschichten, es
Dankeschön.
Gibt nur klassische Geschichten.
Okay, ein Klassiker aus dem Jahr 1996, ja. Da habe ich eine Wirtshausoperette gesungen, ja. Im Schlachthof in München, das hieß Krawall um Lola Montez und ich spielte damals einen Studentenführer, Xaver Singelspieler, hieß der. Mhm. Und ich musste damals auf einem Bierfass, also da hat der Zusammenhang, auf einem Bierfass stehend, eine Liebeshymne schmettern für die wunderbare Lola,
ja,
die ja damals Ludwig dem I. im Kopf
hatte. Ja, ich war drin, ich habe das gesehen, das große Spektakel.
Ah ja,
Spektakel.
Genau, richtig, ja, du warst ja auch mal Zuschauer,
ja,
natürlich. Zuschauer. Da glaube ich, das war eine unserer ersten Begegnungen
überhaupt,
damals.
Ja, genau, überhaupt. Du warst verdammt jung.
Ich war verdammt jung und du warst verdammt erfolgreich mit Waltorta.
Ja,
das ist der Schreiber von Waltorta, schau hin, der
Rote. Der Schreiber.
Oh, da kommt er, der große Schreiber. Nein, aber ich habe also dieses Lieblied und es war nicht immer gut besucht, diese Vorstellung. Also wir haben, glaube ich, 6-mal die Woche haben wir das Ding gespielt und ein Saal mit 250 Plätzen. Mm. Ich glaube, an dem Abend waren eher 50 Leute da als 250, ja. Aber es musste gespielt werden, weil es war auch einfach angesetzt und es ging ja auch um den Ruf des Hauses und dann spielt man vor 50 Leuten.
Natürlich.
Und in dem Fall war es so, dass ein paar Leute selber schon sehr angetrunken waren und ich glaube, es waren 2-3 Typen, die von ihren Freundinnen mit reingeschleppt wurden und die hat das vor Hausers reichlich wenig interessiert und haben dann entsprechend auch gesoffen und haben sich auch unterhalten während der Vorstellung. Also haben sich wirklich laut vernehmlich einfach besprochen über das, was sie in nächster Zeit so vorhaben oder wie auch immer, scheißegal. Ich stand auf dem Fass und musste mein Lied singen. Die schönste Frau im Land, die beste aller. Und dann habe ich immer in die Filz rein habe ich Beschimpfungen vom Fass runterlassen. So, halt die schönste Frau im Land, halt die Fresse, die beste aller. Wird's. Gleich steige ich aber, ich reiche vor Ehrfurcht und scheu nur die Hand. Ich dusche da nicht, du Drecksau. Es ist eben so dahingegangen die ganze Zeit.
Das ist eine hohe Kunst.
Praktisch. Das war eine hohe Kunst, aber diese Kunst wird möglich gemacht durch Aggression, durch Wut, ihr Idioten. Also die drei haben das erstmal gar nicht so gemerkt, nur die Kollegen, denen ist wirklich die Panik ins Gesicht gefahren. So, mein Gott, was macht der da? Der schrottet jetzt unsere Vorstellung. Und wenn es geschrottet gewesen wäre, wäre wurscht gewesen, weil der Abend war eh ein Scheiß. Und dann wären wir halt alle heimgegangen. Aber die haben mich dann irgendwann mitgekriegt. Und dann mussten mich nach der Vorstellung die Kollegen schützen, dass die nicht auf mich losgehen.
Die Deppen da unten.
Die Deppen, die waren zwar schon sehr betrunken, aber sie waren durchaus in der Lage noch zu Handgreiflichkeiten. Und da musste ich dann von den Kollegen zur Hintertür rausgebracht werden.
Also es war dann wie im 19. Jahrhundert, als es gespielt hat. Also
genauso war es. Krawall um Lola Montez hieß
das
Stück. Ja, genau. Da hätte ich richtig eine Batzt gekriegt. Das war, wow, heiße Sache. Und ich habe natürlich auch noch Ärger bekommen mit meinen Kollegen. Die haben mich auch beschimpft und gesagt, das war völlig unprofessionell. Was soll das?
aber
ich, mein Gott, ich war, was wie alt? 25 war ich da. 25.
Ja, das
mein Gott, voller Testosteron und voller Überschwung.
Ja, aber das Übermut. Geht dir heute noch. Wenn heute einer richtig stört, dann brichst du halt ab.
Ich bin heute noch genauso. Ich bin heute noch genauso.
Zurecht.
Ja,
das ist auch in Ordnung.
Genau, ich bin mal kurz vor der Schlägerei und dann kommen Kollegen und führen mich vorher noch raus.
Ja, ja. Das ist gut. Aber ach, wie oft ich das schon gemacht
habe. Ach Gott. Naja, aber wollen wir mal aus dem negativen Druck jetzt mal rausgehen. Jetzt kommt
was Schönes. Ja, jetzt kommt was Schönes. Jetzt kommt was ganz. Hat auch mit innerem Druck zu tun.
Norbert Heckner, meine Damen und Herren, ein Schauspielkollege von uns, ein großartiger Schauspieler.
Mit dem wir lange Nackten Wahnsinn gespielt haben.
Und ganz den super. Kennt man sogar auch aus einem berühmten Film, Der Untergang. Da spielt er den Pfarrer, der Eva Braun und Adolf Hitler vermählt.
Genau.
Das ist tatsächlich die lustigste Szene
also in dem Film. Wir können diesen Film ganz schwer nur anschauen, weil wir Bekannten da
muss sofort losbrusten.
Bekannten da unten im Führerbunker, da sind wir sehr verstört.
Der Norbert spielt da so einen ganzen verschüchterten, ängstlichen Pfarrer. Und,
der spielt es toll. Der spielt es ganz glaubhaft.
Großartig. Glaubhaft. Aber wenn man ihn dann halt kennt und dann haben im Kino, ich habe losgeplärrt.
An falschen Stelle. Ganz schlecht.
Dieser dramatischen Stelle. Aber er hat eine ganz wunderbare
Geschichte als Darsteller beim Räuber Hotzenplotz.
Das war bei den Kreuzgang-Festspielen in Feuchtwangen, schon lange her. Ich war der Seppel und der Kasperl und dann gab es noch den Wachtmeister Dimpfelmoser und die Witwe Schlotterbeck. Und der Seppel, also ich habe mich in die Witwe Schlotterbeck verliebt, weil die war noch gar nicht so alt. Und der Kasperl hat sich in den Wachtmeister Dimpfelmoser verliebt. Und wir lagen hinter so einer Mauer. Eine Zeit lang war eine andere Szene und wir lagen.
Habt ihr auf den Einsatz gewartet?
Haben auf den Einsatz gewartet, aber waren relativ lang, da so 6-7 Minuten. Mhm. Und dann lagen immer zwei Paare da. Der Seppel mit der Witwe Schlotterbeck haben rumgeknutscht und der Kasperl und der Wachtmeister Dimpfelmoser haben auch rumgeknutscht. Und wir haben uns immer gesagt, mei, wenn das die Kinder jetzt sehen darf.
Wir dürfen mit Freude verkünden, der Seppel und Witwe Schlotterbeck sind noch heute ein Paar verheiratet und haben einen bereits erwachsenen Sohn auch.
Ja, ja, haben sie. Ob jetzt Kasperl und Wachtmeister Dimpfelmoser noch ein Paar sind, wissen wir nicht. Aber vielleicht melden sie sich ja einfach bei uns.
Also von hier sei ein Aufruf gestartet.
Ja, ja.
Ach, aber so ein schöner Schluss jetzt, Alex.
Ja,
oder?
Ja,
das ist doch super, da kommen wir doch
all
nichts mehr
toppen. Diese Drücke, die schöne Druckse.
Da wollen wir jetzt einfach auch nicht mehr drüber gehen.
Nein.
Ich gratuliere dir dazu, dass wir Folge 27 lebend überstanden haben.
Wir haben sie lebend überstanden. Ja. We're still alive, still on the go.
Yeah. Don't have to rehab.
No, we don't.
Weißt du, was ich meine?
Ja, ich bin auch, du bist ja immer popkulturell vorne dabei.